Einen ganz herzlichen Gruß aus den Höhen des Erzgebirges in die Niederungen nach Chemnitz. Schön, euch zu sehen, so alle halbe, dreiviertel Jahre mal, ne? Oder alle Jahre wieder. Ja, uns geht's in der Herberge soweit gut. Wir sind dankbar, dass wir wieder Gäste beherbergen dürfen und dass wir im Moment auch Corona-frei sind, dass auch unsere Plätze wieder gut belegt sind. Wir hatten Anfang des Jahres eine ziemlich kritische Zeit, aber jetzt sind wir wieder in einem etwas ruhigeren Fahrwasser und Gott gibt ganz viel Gnade und es ist auch schön, wieder Menschen zu sehen, die Urlaub machen, Kinder durchs Haus wuseln zu sehen, Familien zu sehen, Gemeinden zu erleben, die wieder Freizeiten machen können. Immer noch ein bisschen mit angezogener Handbremse, ne? Und mit gesunder Vorsicht, aber ohne Angst, weil unser Leben in Gottes Hand ist. Ja, ihr Lieben, in der Herberge beschäftigt mich zurzeit in den Andachten, was heißt zurzeit, schon 2,5 Jahre jetzt ungefähr, ein Thema, was sich immer wieder durchzieht. Ich bin nämlich in den Andachten mit den Psalmen beschäftigt. Und da es, wie wir wissen, 150 Psalmen gibt und manche auch noch ja so viel Stoff bieten, dass man manchmal 2, 3 Predigten darüber halten könnte, bin ich noch mittendrin in den Psalmen. Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch heute gerne mal auch einen Psalm mit, den ich in den letzten Monaten bedacht habe, wo wir darüber nachgedacht haben. Ich habe diese Psalmpredigt heute überschrieben mit dem Titel »Geh meiner Seele auf den Grund«, geh meiner Seele auf den Grund. Mir fiel in diesen Tagen ein Artikel einer Zeitung in die Hand, wo über Krebsfrüherkennungsmaßnahmen geschrieben war. Nicht alle sollen ja gleichermaßen sinnvoll und angebracht sein, aber was da auch stand, so mancher Zeitgenosse sagt, ich möchte gar nicht gern hingehen zum Arzt, was ist, wenn der Arzt was feststellt? Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Mehr als jeder 10. Bundesbürger, so stand da, ab 40 Jahren geht nur deshalb nicht zum Hautkrebs-Screening, weil er Angst hat, der Arzt könnte Anzeichen für ungute Veränderungen entdecken. Nun denke ich, ja, so eine Angst kann man nachvollziehen, oder? Und vielleicht geht's dem einen oder anderen ähnlich. Das, was da unentdeckt in uns Menschen schlummert, das kann uns Angst machen. Besonders, wenn es eben um diese Zerstörungskraft von Krankheiten, eben wie Krebs, geht, worum wir wissen. Aber so gingen meine Gedanken weiter. Was ist mit der Zerstörungskraft von Fehlhaltungen, Sünden, unguten Motiven in unserem Inneren? Die Menschen der Bibel, die wussten etwas davon, dass auch das einen starken Einfluss auf unser Leben haben kann, einen unguten Einfluss. Und deshalb haben viele den Gang zum göttlichen Arzt nicht gescheut. Und sie sind zu Gott gegangen und haben gesagt, Herr, schau drauf auf mein Leben, guck mal, wie es um mein Leben bestellt ist. Sie sind zum Seelenscreening gegangen. Zu Gott. Herr, prüfe mich. Gibt's mehrere Psalmen. Psalm 139, so ein ganz bekannter Psalm. Prüf mich, Herr, und erkenne, wie ich's meine. Und heute Psalm 26. Nathanael sagte mir vorhin, naja, ich habe mir den Psalm auch durchgelesen. Und ich war ganz gespannt, was das für eine Predigt wird. Ne? Lassen wir uns mal mitnehmen. Prüf mich, Herr, geh meiner Seele auf den Grund. Psalm 26 von David. Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig. Ich hoffe auf den Herrn, darum werde ich nicht fallen. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Erforsche meine Nieren und mein Herz. Denn deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Ich sitze nicht bei den heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse die Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. Ich wasche meine Hände in Unschuld und halte mich, Herr, zu deinem Altar. Dir zu danken mit lauter Stimme und zu verkündigen alle deine Wunder. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutdürstigen, an deren Händen Schandtat klebt und die gern Geschenke nehmen. Ich aber gehe meinen Weg in Unschuld. Erlöse mich und sei mir gnädig. Mein Fuß steht auf rechtem Grund. Ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Psalm 26. Wie geht's euch, wenn ihr diesen Psalm hört? Was ist so euer erster Eindruck? Nun, auf den ersten Ton klingt dieser Psalm ja fast etwas selbstgerecht, zumindest so im zweiten Teil. Ich sitze nicht bei den heillosen Leuten, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich wandle in deiner Wahrheit. Die Schwaben würden sagen, das hat doch ein Geschmäckle, oder? Also, dieses Geschmäckle ist ein bisschen komisch. Das schmeckt nach Selbstgerechtigkeit. Und dann denken wir ja sofort weiter, hat nicht Jesus gerade bei den Frommen seiner Zeit, den Pharisäern, diese Selbstgerechtigkeit ziemlich scharf aufs Korn genommen? Bei genauem Hinhören und Hinschauen entdecke ich bei David allerdings noch etwas anderes. Über allem, was er aufzählt, steht die Bitte zu Gott, und nur so, denke ich, können wir diesen Psalm lesen, wenn wir ihn eben unter diesem Anfangsteil lesen. Prüf mich, Herr. Prüf, damit alles offenbar wird, ob das wirklich Gold ist, was glänzt, oder ob es sich am Ende nur als schillerndes Blendwerk in meinem Leben herausstellt. Also David erteilt Gott einen Prüfauftrag. Das ist das Erste, was mir hier auffällt in unserem Psalm. Prüf mich, Herr, und erprobe mich, erforsche meine Nieren und mein Herz. Ich weiß nicht, ob ihr als Kinder auch Katzengoldsteine gesammelt habt. Also ich jedenfalls habe es gemacht, zur großen Freude meiner Mutter, weil wenn man die eine Zeit lang in den Taschen trägt, wisst ihr, was passiert? Die Taschen haben sich durchgescheuert und die Mutter musste immer die Hosentaschen wieder flicken. Und dann nahm sie sie manchmal zur Hand und sagte, das ist doch alles nur Katzengold. Und ich dachte, ich hätte echtes Gold gefunden. Und manchmal scheint mir das in unserem Leben auch so, ja, dass es manche Dinge gibt, die glänzen wie Gold. Und wenn man genauer hinguckt, naja, ist es höchstenfalls Katzengold, wertlos, Glimmer. Ist das hier auch so? In unserer Welt erleben wir das ja, wenn man mal so vor ein paar Monaten noch in Richtung Amerika geschaut hat, wenn man so diese Selbstinszenierung manchmal erleben musste. David hält sein Leben Gott hin und er sagt, Herr, ich will nicht im Selbstbetrug leben, schau du mal auf mein Leben, ist das Gold, was da glänzt, oder ist es Katzengold? Ist es Glimmer, wertlos, oder ist es wirklich etwas Wertvolles? David beginnt schon mit dem ersten Vers, um Gottes gerechte Beurteilung zu bitten. Ich weiß nicht, was ihr für eine Bibelübersetzung dabei habt, wenn ihr eine dabei habt. Luther übersetzt Vers oder den Anfang von Psalm 26 mit: Schaffe mir Recht. Jüdische Übersetzer geben diesen Beginn von Psalm 26 aber wieder mit: Richte du mich, Herr. Merken wir, das klingt ein bisschen anders. Nicht schaffe mir Recht. Also, ich weiß, dass ich Recht habe, Herr, nun bestätige das mal. Manchmal ist das bei Kindern so, wenn die sich gestritten haben. Ne, die kommen dann zu den Eltern und sagen, Mutti, Vati, das war so und so, ist es nicht so, gib mir doch mal recht. Aber David betet anders, er betet, richte du mich, Herr. Darin liegt dann das Rechtschaffen auch, aber es ist eben mehr. Es macht deutlich, ich liefere mich mit meinem Denken, mit meinem Fühlen, mit meinem Erleben, mit meinem Innersten, mit meinen Motiven, deinem Erforschen und Richten aus, Gott. Manchmal leben wir ja tatsächlich in einer großen Selbsttäuschung. Ich hatte vor ein paar Monaten mit jemandem zu tun, ein Mann mittleren Alters, schon viele Jahre in seiner Ehe stehend, und nach außen hin schien das auch alles sehr gut, und dann erzählte er mir, da sagte, weißt du, bei uns hat's gekriselt. Wir sind zur Eheberatung gegangen und dort musste ich erfahren, dass meine Frau mit einem so netten Kerl, wie ich einer bin, solche Probleme haben kann. Ich konnte es nicht fassen. Und manchmal passiert das in unserem Leben, wir leben in einer Selbsttäuschung. Und wir nehmen uns selbst gar nicht mehr richtig wahr, nur die anderen sehen es etwas klarer als wir. Und deswegen geht David zu Gott und er hält sein Leben Gott hin und sagt, Herr, beurteile du das Ganze, ich halte es dir hin, aber beurteilen musst du es. Und damit ist er anders als so mancher Zeitgenosse, auch übrigens unter uns Frommen. Letztens sagte mir jemand, weißt du, viele Menschen, so habe ich den Eindruck, wollen Gott dienen, die meisten in beratender Funktion. David geht anders zu Gott. Er sagt, Herr, schau du drauf, wie das in meinem Leben ist. Und es ist ja das Schöne, wir müssen nicht allein in den Keller unserer Seele hinuntersteigen. Manchmal ist das ja gar nicht so einfach, wenn man dann ein paar Sachen entdeckt, dort im Keller der Seele. Und David weiß, er kann sich seinem Gott anvertrauen und mit ihm zusammen dort runtersteigen und Gott wird einen Blick drauf werfen. Prüfe mein Herz und meine Nieren, erforsche mein Herz und meine Nieren. Das Herz steht für den Sitz des Willens, der Motive und des Verstandes, und die Nieren galten als Sitz des Gewissens. Also erforsche mein Herz, meine Gedanken, meine Motive, meine Ziele und zugleich erforsche mein Gewissen. Daraus entspringt dann übrigens eine gesunde Selbstbeurteilung. Ich weiß nicht, ob ihr mal über 1. Korinther 11 gestolpert seid aus dem Abendmahlzusammenhang. Da heißt es ja, wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet. Und das meint eigentlich genau das Gleiche, dieses sich selbst richtig beurteilen. Und dazu brauchen wir Gott. Das können wir nur vor dem Angesicht Gottes. Gut, das ist so das Erste. David erteilt Gott einen Prüfauftrag. Weiter. Jetzt gucken wir mal, was denn David dem Herrn konkret hinhält, welche Lebensbereiche er in diesem Psalm Gott hinhält. Prüfe mich, ob mein Leben im Spannungsfeld zwischen Güte und Wahrheit besteht. Erstes Prüffeld, was David Gott hinhält und sagt, Herr, schau doch mal drauf, wie ist das in meinem Leben? Güte und Wahrheit. Deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem Bibelschulmitarbeiter unterhalten, ziemlich gestandener geistlicher Leiter, und der sagte mir, weißt du, ich beobachte zurzeit so bei der jüngeren Generation, aber nicht nur da, sondern das zieht sich eigentlich durch viele Bereiche, auch unserer Gemeinden hindurch, dass Christen oft entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Entweder, und er kam aus einer eher charismatischen Ecke, da sagte er, entweder sie betonen, dass Gott heilt, und dann blenden sie mitunter das ganze Leid und Elend dieser Welt aus und eben die Tatsache auch, dass die letzte Heilung erst stattfinden wird, wenn wir einmal beim Herrn sind. Und sie sagen, es wird immer in jedem Fall heute und hier schon geschehen, wenn du nur richtig glaubst. Oder aber, sagt er, die anderen, die ich beobachte, die geben es völlig auf, von Gott Heilung zu erwarten und auch darum zu beten, weil sie meinen, der Herr macht es doch sowieso, wie er will. Und er sagte, es fällt mir auf, dass nur wenige diese Spannung aushalten. Ja, auf der einen Seite von Gott Großes zu erwarten, seinen Thron zu bestürmen und damit zu rechnen, dass Gott immer wieder zeichenhaft eingreift in unsere Welt. Und dass er Wunder tut. Ja, wir erleben es doch. Ist doch ein wunderbares Geschenk. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch, dass jemand im Glauben an Gottes Wundertaten heimgeht. Und dass Gott manche Gebete anders erhört, als wir es gewünscht haben. Und dann diese Spannung auszuhalten. Die letzte große Heilung wird erstmal stattfinden, wenn wir bei Jesus sind. Also so dieses Gebiet. Und dann habe ich weiter so gedacht, ja, das ist eigentlich bei vielen Themen des Glaubens so. Wir halten die Spannung zwischen den Polen nicht mehr aus. Und auch hier sind es ja eigentlich entgegengesetzte Pole. Komme ich gleich noch drauf. Wahrheit und Liebe. Die Bibel spricht übrigens oft von solchen Spannungspolen. Nähe und Distanz ist so ein Spannungsfeld in unserem Leben. Menschen ganz nahe zu sein und trotzdem eine gesunde Distanz zu haben. Bei Jesus kann man das sehen. Oder auch Zuwendung und missionarischer Eifer auf der einen Seite und auf der anderen Seite ruht ein wenig. Und nur wenn ich in diesem Spannungsfeld drin bleibe und nicht auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd falle, bleibe ich auch geistlich und charakterlich gesund. Und auch hier haben wir es mit so einem Spannungsfeld zu tun, einem Spannungsfeld des Glaubens. Liebe, Güte, Gnade und Wahrheit auf der anderen Seite. Von Jesus wird mal gesagt, er war voller Gnade und Wahrheit. Wir fallen mitunter auf der einen Seite vom Pferd, vielleicht auf der Seite der Gnade, und dann nennen wir Sünde nicht mehr Sünde. Dann hören wir auf, darüber zu reden, dass es auch ein ewiges Verlorensein gibt, wenn wir ohne Jesus leben. Oder wir fallen auf der anderen Seite der Wahrheit vom Pferd und wir werden unbarmherzig und hart und gebrauchen die Wahrheit als Waffe, die den anderen erschlägt. Und David hält sein Leben dem Herrn hin und er sagt, Herr, schau doch mal drauf, wie ist dieses Verhältnis in meinem Leben zwischen Güte auf der einen Seite und Wahrheit auf der anderen Seite. Bestehe ich in diesem Spannungsfeld, Herr? Lebe ich in diesem Spannungsfeld? Übrigens, aus so einer Spannung, aus solchen Spannungspolen entsteht ganz viel Energie. Entsteht Frucht, entsteht Lebensveränderung, entsteht ein gereiftes Leben. Und immer wenn wir auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen, wird es schwierig, dann entstehen komische Sonderlehren, dann entstehen einseitige Persönlichkeiten. Es ist ja so, wir können ja nie ganz in der Mitte der Straße gehen. Wir sind immer mal so ein bisschen mal auf der linken Seite, mal sind wir auf der rechten Seite. Das ist einfach bei unserem Menschsein so. Und manchmal gibt es das auch in der Kirchengeschichte. Da schlägt das Pendel mal in die eine Richtung aus und dann gibt es einen Gegenpendelschlag in die andere Richtung. Das ist ganz oft so. Trotzdem die Frage, können wir in dieser Spannung leben, die manchmal zwischen solchen biblischen Polen ist, wo es ganz viele gibt. Und ich bleibe noch bei dem Thema Heilung. Können wir im Glauben um Heilung beten und darum, dass Gott heute noch handelt und gleichzeitig wissen, der Herr ist souverän und wir werden die allerletzte größte Heilung erleben, wenn wir bei ihm einmal ankommen werden. Und wenn er uns dann hineinnimmt in sein neues Reich, wo es keine Tränen, kein Schmerz, kein Leid mehr geben wird. Also diese Spannung auszuhalten, die da zwischendrin liegt und nicht auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und auch hier bei Güte und Wahrheit lebe ich so, dass in meinem Leben Güte zu sehen ist und gleichzeitig auch Klarheit und Wahrheit und Entschiedenheit. Vor wenigen Tagen gab mir jemand einen Brief zu lesen, der voller Vorwürfe und Urteile über diese betreffende Person war. Ein in Art und Ton sehr verletzender Brief. Aus meiner Sicht enthielt er ja sogar ein paar Wahrheitsmomente, aber der Ton war und auch die Massivität der Vorwürfe war einfach nur verletzend. Und unten drunter stand der Satz, in der Liebe Jesu verbunden. Da dachte ich, oh, in der Liebe Jesu verbunden. Oder noch ein Beispiel. Ein Bruder in einer mir bekannten Gemeinde, der hatte auch oft so eine manchmal sehr verletzende Art. Eines Tages nahmen ihn die Brüder zur Seite und sagten ihm, du, wenn du das nächste Mal in der Gemeindeversammlung aufstehst, dann sag bitte das, was du sagen willst. Ist da was dran oft? Sag es bitte in Liebe. Sag die Wahrheit in Liebe. Und dann stand er das nächste Mal auf zur nächsten Gemeindestunde, hob den Zeigefinger und sagte, ich sag's euch jetzt in Liebe. Und dann folgte das übliche Donnerwetter. David hält sich Gott hin und er sagt, Herr, schau drauf, ist in meinem Leben Güte und Wahrheit zu finden und bewege ich mich in diesem Spannungsfeld? Geht von mir Güte aus und gleichzeitig Wahrheit. Prüf mich darin, Herr. Ich will so leben, dass es dich ehrt. Schau da auf mein Leben. Zweites Prüffeld. Prüfe mich, mit wem ich Gemeinschaft pflege. Luther hat übersetzt, ich sitze nicht bei trügerischen oder Luther heillosen Leuten. Ich habe keine Gemeinschaft mit den Leuten, die falsch sind. Hier haben wir einen Anklang an Psalm 1, wo es auch darum geht, dass wir durch falsche Freunde auch deren falsche Haltung übernehmen. Und ich will es mal gleich vorweg sagen, hier wie dort auch in Psalm 1 geht es nicht um eine gesetzliche Abgrenzung, die es ja in der Geschichte von uns Christen auch zur Genüge gab. Du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Das wurde zum Katalog, wo ein Christ nicht hingehen darf. Kino, Theater, Wirtshaus und etliches mehr, je nach Prägung. Am Anfang war es sogar die Eisenbahn, mit der man nicht fahren durfte und so weiter. Es geht für mich eher um was anderes, nämlich bei genauerem Hinsehen um Gemeinschaft, in der ich die Haltungen und Denkweisen der Frevler, der Menschen ohne Gott, die gegen Gott leben, übernehme. Darum scheint es hier zu gehen. Und das ist nun gar nicht immer so einfach. Was mache ich denn, wenn ich in einem Team von Kollegen arbeite, die immer wieder negativ reden und über andere herziehen? Was mache ich denn, wenn ich als ein Nachfolger Jesu auf einer Familienfeier bin und dort mit boshaften Witzen gegen Juden, gegen Ausländer oder wen auch immer konfrontiert werde? Dort komme ich ja schlecht raus, oder? Die Bibel spricht einmal davon, 1. Timotheus 5, Vers 22, sich fremder Sünden nicht teilhaftig zu machen. Aber wie geht das denn? Wie kann ich das in so einer Situation? Nun, es wäre interessant, mal mit euch darüber ins Gespräch zu kommen. Die Zeit haben wir heute früh nicht. Wie ihr das macht, wenn ihr in solchen Situationen seid. Ich habe so erlebt, manchmal hilft es schon, etwas Positives dagegen zu setzen und so das Zeichen zu geben, ich denke anders. Manchmal hilft es auch zu schweigen. Aber ich glaube, es hilft immer zu beten, Herr, mach mich jetzt hier weise in deiner Art und in deiner Denkweise, in deiner Haltung hier zu reagieren. Und so betet David, Herr, prüf mich darin, ob ich unmerklich mit den Haltungen und Gedanken derer, die dich verhöhnen, gleiche Sache mache. Und ich habe gemerkt, wie schnell das geht, dass wir zum Beispiel uns in so eine negative Grundhaltung, auch in unserer Gesellschaft manchmal, ganz schnell hineinziehen lassen, in das Negativreden, in den Wutbürgertum, wo nur noch lauthals krakeelt wird und boshaft im Internet gestichelt, bitterböse Hasskommentare abgelassen werden und so weiter. Unsere Kultur ist ja an vielen Stellen vergiftet. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass das, ja, es gab so manchmal so, früher, heute wird das nicht mehr so betont, so die Abgrenzung zur Welt. Ne? Manchmal hat man diese äußeren Verhaltensweisen damit gemeint. Drückt sich vielleicht hier und da auch manchmal in einer äußeren Verhaltensweise aus, also dort nicht hinzugehen oder da, mag sein. Aber viel gefährlicher, finde ich, ist es, die Denkweise, die Haltungen, die Art dieser Welt zu übernehmen. Und dort sagt die Bibel, Achtung, guckt mal, ob ihr vielleicht dort in der Gefahr steht, etwas zu übernehmen. Und David hält sich Gott hin und er sagt, Herr, schau mal drauf, wie ist das in meinem Leben? Zeig mir, Herr, wo ich in der Gefahr stehe, mit falschen und boshaften Menschen eine Gemeinschaft einzugehen in meinen Gedanken, in meinen Haltungen und in meinen Denkweisen, die dich verunehrt, die dich traurig macht, Herr. Herr, schau auf mein Leben. Zweiter Punkt, Gemeinschaft. Dritter Punkt, prüfe mich, ob ich Verantwortung übernehme. Ich kann nichts dafür, ich weiß davon nichts und ich sage dazu nichts. Wahrscheinlich kennen wir alle die drei Affen, oder? Der eine sieht nichts, der andere hört nichts und der dritte sagt nichts. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Kennen wir den Satz hier aus Psalm 26? Ich denke sehr wohl, der Satz hat ja traurige Berühmtheit erlangt im Kreuzigungsgeschehen Jesu. Als Pilatus ihn sagt, er will mit dem Tod Jesu nichts zu tun haben und er treibt trotzdem aus Furcht vor dem Volk den ganzen schlimmen Prozess voran. Er übernimmt keine Verantwortung. Ich glaube, dass das auch heute manchmal ein Problem darstellen kann, an dem viele Menschen kranken. Es sind da manchmal sehr kindliche Verhaltensmuster, die greifen, wenn wir die Verantwortung auf alles Mögliche schieben. Übrigens, das gab es schon am Anfang der Bibel, dass einer die Verantwortung auf den anderen geschoben hat. Bei Adam und Eva schon. Als Gott den Adam zur Rede stellt und er sagt, na sag mal, warum hast du denn von der verbotenen Frucht genommen? Was sagt Adam? Bloß gut, er hatte eine Frau. Ne? Die Frau, ach ja, es war die Frau. Du siehst mal, ich kann eigentlich gar nichts dafür. Es war die Frau. Übrigens dann noch subtiler, die Frau, die du mir gabst. Herr, hättest du mir die Frau nicht gegeben, hätte ich das ganze Problem nicht gehabt. Also Herr, eigentlich bist auch du ein bisschen mit dran schuld. Ne? Du hast mir ja diese Frau gegeben, das siehst du mal. Übrigens, Eva ist auch nicht viel besser. Was sagt sie, als Gott sie zur Rede stellt? Die Schlange war's. Die Schlange, ich habe keine Ahnung hier. Ich frage mich nicht, die Schlange, die war's. Und wir merken, wie tief das in uns Menschen drinsteckt, dieses Muster unseres Lebens. Das Kennzeichen eines reifen, auch eines geistlich reifen Menschen ist es, für sich und sein Tun und Lassen Verantwortung zu übernehmen. Ich habe in den letzten Monaten mit großem Gewinn ein Buch von Thomas Harry gelesen, Pastor und Dozent. Und der schreibt in seinem Buch Die Kunst des reifen Handelns, Selbstverantwortung heißt, ich bejahe die Tatsache, dass ich dafür, wie ich mich fühle und wie ich mich entwickle, entscheide und handle, in erster Linie selbstverantwortlich bin. Die Gründe für meine Situation liegen nicht in erster Linie in meiner Vergangenheit, bei meiner Ex-Frau, meinen undankbaren Kindern, meinem tyrannischen Chef, meinem ekligen Nachbarn, meinem gemeinen Kollegen. Sie liegen in mir selbst. Ich habe die Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Natürlich gibt es ja Dinge, die sich nicht ändern lassen. Viele sogar. Allerdings können wir beeinflussen, wie wir damit umgehen und wie wir darauf reagieren. Verantwortung übernehmen meint, ich entscheide, wie ich darauf reagiere und wie ich damit umgehe. Das ist so wichtig. Mir sagte vor ein paar Monaten mal ein Bruder, weißt du, der Bruder X, der muss so reagieren, weil der so verletzt ist. Der muss so reagieren, weil der so verletzt wurde. Ja, er war verletzt worden und das war nicht in Ordnung. Aber es stimmte einfach nicht, dass ich dann oder dass er dann gezwungen war, wieder verletzend zu reagieren. Hier gilt es, Verantwortung zu übernehmen und unsere Verletzungen dem Herrn zu bringen in diesem Fall und zu sagen, Herr, arbeite an mir, dass ich nicht bitter werden muss darüber. Ich will es mit dir bearbeiten. Ich will dir es abgeben. Herr, bitte komm. Verändere du mein Leben, dass ich anders reagieren kann in deiner Art. Merken wir, was Selbstverantwortung heißt. Vielleicht kennt ihr folgendes nettes Beispiel. Abraham Lincoln, US-Präsident von 1861 bis 65, er befand sich auf einer öffentlichen Veranstaltung und hatte sich gerade länger mit einem Mann unterhalten. Das Gespräch war beendet, der Präsident brach auf. Beim Hinausgehen sprach er mit einem seiner Berater über die vorangegangene Begegnung. Und Lincoln meinte, ich mag sein Gesicht nicht. Aber, sagte sein Berater, aber ein Mensch kann doch nichts dafür, was er für ein Gesicht hat. Doch, entgegnete Lincoln, jeder ist für sein Gesicht selber verantwortlich, sobald er die 40 überschritten hat. Und meinte Lincoln ja sicher nicht, dass wir an unserem Gesicht herumbasteln sollen. Da kommt ja eher Schwieriges dann manchmal dabei raus. Aber er wusste etwas davon, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für das eigene Leben. Und genau das hält David seinem Gott hin. Und er sagt, Herr, prüf mich. Prüf mich darin, ob ich Verantwortung übernehme. Ist es tatsächlich so, dass ich meine Hände in Unschuld wasche und dass die auch unschuldig sind? Herr, schau du darauf. Ich will Verantwortung übernehmen. Und ich möchte uns dazu ermutigen, auch für unser Leben Verantwortung zu übernehmen. Auch für unsere Familien Verantwortung zu übernehmen, dort wo wir in Verantwortung stehen, auch in der Gemeinde. Ich glaube, das ist oft eine große Not. Menschen auch unserer Tage, dass sie Verantwortung mit übernehmen. David hält sich Gott hin und er sagt, Herr, schau du drauf, wie das mit meinem Leben ist, übernehme ich Verantwortung. Und vierter und letzter Bereich, prüfe meine Liebe zum Hause Gottes. Das ist der letzte Prüfbereich, den David seinem Gott hinhält. Prüfe meine Liebe zum Haus Gottes. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Und all das steht unter diesem Prüf mich darin, ob das wirklich so ist. Wo wohnte Gott zur Zeit Davids? Nun, das war zunächst die Stiftshütte, dann später der Tempel. Im Allerheiligsten, dort wohnte Gott. Und David bekennt, ich liebe diesen Ort. Nun kennt er das ja auch. Ältere Geschwister baptistischer Prägung werden das Lied kennen, ich weiß, eine liebe Kapelle. Da wird der Ort geistlicher Erfahrung besungen. Und da würde mancher aus anderen geistlichen Traditionen vielleicht ganz ähnlich sagen, also meine Kirche, wo ich getauft und konfirmiert wurde, das ist der Ort, wo ich Gott ganz nahe bin. Es ist durchaus legitim, wenngleich eben Gott nicht an besondere Orte gebunden ist, um sich zu offenbaren, helfen uns doch bestimmte Orte, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nach einer alten jüdischen Legende fragen Schüler ihren weisen Rabbi, warum gehst du zum Beten in die Wüste, wenn Gott doch überall derselbe ist? Der Rabbi antwortet, es stimmt, Gott ist überall derselbe, aber ich bin nicht überall derselbe. Deshalb gehe ich zum Beten in die Wüste. Da ist was dran, ne? Es gibt mitunter Orte, die es uns leichter machen, Gott wahrzunehmen. Aber dann, jetzt müssen wir eine Schicht tiefer gehen, ist nach neutestamentlichem Verständnis, und jetzt betten wir den Psalm mal so in das Ganze der Bibel ein, auch aus der Sicht des Neuen Testamentes, schauen wir drauf, ist nach neutestamentlichem Verständnis nicht der Ort an für sich heilig oder die Mauern oder die Gebäude aus Stein. Das kann sogar gefährlich sein. Schon im Alten Testament meinten die Leute, wir haben doch die Kirche im Dorf, sprich den Tempel in Jerusalem. Da kann uns doch nichts passieren. Und sie meinten, mit diesen Mauern auch Gott auf ihrer Seite zu haben. Und Jeremia 7, Vers 4, folgende, legt schonungslos offen, verlasst euch nicht auf die Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt und einer gegen den anderen und gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen keine Gewalt übt und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort. Also so sehr uns ein bestimmter Ort helfen kann, in die Gegenwart Gottes zu kommen, der Tempel ist nach dem Neuen Testament ja noch viel mehr, noch etwas anderes. Der Apostel Paulus schreibt einmal, der Tempel Gottes, 1. Korinther 3, Vers 16, das seid ihr. Der Tempel Gottes, das seid ihr. Und wenn man jetzt mal in dieser Weise diese Frage stellt, prüf mich, Herr, wie ist das mit dem Tempel in meinem Leben? Dann wird's interessant, oder? Dann ist es nicht mehr weit weg, was für das Volk Israel alleine jetzt Gültigkeit hat, sondern dann schauen wir nochmal ganz anders auf diesen Psalm. Der Tempel Gottes, das seid ihr, erstmal als Person. Wenn ich Jesus liebe, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, wenn ich ein Mensch bin, der wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, dann wohnt Jesus in mir durch seinen Heiligen Geist. Und dann bin ich ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Frage ist, wie ist mein Verhältnis zu meinem Tempel? Ja gut, mancher sagt früher, oh, der Tempel ist dringend renovierungsbedürftig, wenn er sich im Spiegel anguckt. Ich muss ihn waschen, aber das Waschen alleine schafft vielleicht das nicht aus der Welt, was ich da so sehe. Ich möchte es ein bisschen tiefer ansetzen. Bin ich, weil ich mit Gott versöhnt bin, auch mit mir selbst versöhnt? Wie ist das Verhältnis zum Tempel? Mit meinen Sehnsüchten versöhnt, mit meinen Fehlern versöhnt, mit meinen unerfüllten Träumen versöhnt. Lebe ich im Frieden? Ist der Friede Gottes im Tempel, in meinem Inneren? Oder lebe ich in einer ständigen Zerrissenheit? Habe ich den Tempel angenommen? Übrigens, wer sich selbst nicht annehmen kann, wer sich selbst nicht ausstehen kann, der wird auch oft unausstehlich für andere. Der Tempel Gottes, das seid ihr. Wie ist das Verhältnis zu meinem Tempel? Und dann gebraucht der Apostel Paulus das nicht nur für uns, dieses Bild des Tempels, nicht nur für uns als Person, in denen Jesus durch den Heiligen Geist eingezogen ist, sondern er gebraucht dieses Bild auch für die Gemeinde. Und das ist jetzt die nächste Füllung. Der Tempel Gottes, das seid ihr als die Gläubigen, als die, in deren Mitte Jesus ist. Wie ist das Verhältnis zur Gemeinde, zu meiner Gemeinde? Man kann ja immer wieder mal Menschen treffen, die einem zu verstehen geben, Jesus ja, Glauben ja, aber bleib mir weg mit Gottes Bodenpersonal. Und man kann es ja manchmal auch verstehen. Jeder, der in einer Gemeinde lebt, weiß auch, eine Gemeinde ist nicht immer der Himmel auf Erden, oder? Leider kann er manchmal sogar der Vorhof zur Hölle sein. Das sage ich jetzt mal in Klammern, wenn es ganz böse kommt. Trotzdem hat Gott sich an seine Gemeinde gebunden, an sein Bodenpersonal, und er offenbart sich in seiner Gemeinde. Zu meiner Einführung hat damals Dieter Hampel, manche werden ihn kennen, gesagt, ihr werdet manchmal aus dem Gottesdienst nach Hause gehen und ihr werdet sagen, oh, welch ein Kindergarten. Und wir haben es manchmal gesagt. Aber gleichzeitig auch ist es der Garten der Kinder Gottes, wo die Kinder Gottes aufwachsen und wo Gott sich offenbaren will und wo Gott Frucht bewirken will. Und er hat beschlossen, sich mitten im Garten seiner Kinder, eben im Kindergarten, zu offenbaren. Und wenn Gott dieses Risiko eingeht, was haben wir für ein Recht, die Gemeinde abzulehnen? Deswegen, ihr Lieben, hält David sein Leben auch Gott hin und sagt, prüf mich, Herr, wie ist meine Stellung zum Tempel? Und wenn wir dieses Wort lesen, dann heißt das für uns auch, uns vor Gott zu öffnen und zu sagen, Herr, schau drauf, wie ist meine Stellung zu dem Tempel, der ich selber bin, aber wie ist dann auch meine Stellung zu den Geschwistern? Herr, ich will eine positive Haltung zu den Geschwistern haben. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, zum Gemeindejubiläum sagte jemand ein Grußwort und er sagte, als er über die Gemeinde sprach, die Gemeinde Jesu ist manchmal eine Perle oder ist eine Perle. Und er fügte hinzu, die man manchmal mit Fassung tragen muss. Ja, aber die anderen müssen uns ja auch mit Fassung tragen, oder? Und sobald ich in die Gemeinde komme, ist die Gemeinde nicht mehr perfekt. Weil jeder von uns nicht perfekt ist. Deswegen, diese Frage, Herr, schau drauf, wie ist das in meinem Leben? Was siehst du in meinem Verhältnis zu den Kindern Gottes? Ich möchte, dass in meinem Leben deine Ehre wohnt, dass unter uns deine Ehre wohnt, als Tempel Gottes. Der Tempel Gottes, das seid ihr. Und wenn wir so den Psalm 26 lesen, dann merken wir, der ist überhaupt nicht weit weg von uns. Da sind wir mittendrin. Herr, ich halte mich dir hin. Und ich werde dankbar für das, was du mir schenkst. Ja, auch wenn es manchmal auch anstrengend sein kann. Ich halte es dir hin. Und ich sehe, Herr, du meinst es gut. Am Ende bleibt uns wie David zu beten, Vers 11. Wenn ich jetzt alles vor dir hingehalten habe, Vers 11b, erlöse mich, Herr, und sei mir gnädig. Herr, wenn du mich siehst, dann wirst du garantiert was entdecken, was ich übersehen habe oder was ich vielleicht auch gar nicht sehen will. Aber Herr, ich danke dir, du bist gnädig. Erlöse mich, Herr, und sei mir gnädig. Wir dürfen wie Bonhoeffer sagen, einsame Fragen. Das hat er in seinem großen Gedicht geschrieben, wer bin ich? Ne, wo er auch fragte, wer bin ich? Und sich Gott hingehalten hat. Einsame Fragen treiben mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich. Oh Gott, ich finde, einen schöneren Schluss kann es nicht geben, oder? Du kennst mich, dein bin ich und du schaust mich mit Augen deiner Gnade an. Und wenn du es mit mir so tust, dann tust du es auch mit dem Bruder neben mir, mit der Schwester neben mir und dann kommst du zum Ziel, Herr. Prüf mich, aber dann auch, Herr, ich stehe unter den Augen deiner Gnade, deiner Wahrheit, deiner Treue. Und der Gott, der das gute Werk begonnen hat, in uns, unter uns, mit uns, der wird's auch vollenden. Amen. Ich würde gern mit uns beten. Herr Jesus, und nun sind wir vor dir und du siehst unser Leben. Herr, wir haben heute so anhand dieses Psalmes auch hineingeschaut in verschiedene Lebensbereiche. Herr, und jeder von uns ist anders. Jeder von uns, Herr, wenn wir vor dir stehen, wird vielleicht auch an der anderen Stelle sagen, Herr, hier brauche ich Veränderung. Komm du mit deiner Gnade, mit deiner Wahrheit, mit deinem guten Geist und präge du uns neu. Herr, verändere uns. Gestalte unser Leben zu deiner Ehre immer wieder neu. Und ich danke dir, Herr, dass du das schenkst. Und ich bete jetzt für meine Geschwister. Ich bete darum, Herr, dass du dort, wo wir in unserem Leben vielleicht wenig Verantwortung übernehmen, uns neu auch diese Haltung schenkst, Verantwortung neu zu übernehmen, zu dem zu stehen und zu wissen, gleichzeitig, Herr, wir stehen auf dem Boden der Gnade und der Erlösung. Herr, ich bete für diejenigen, die heute gespürt haben, da habe ich mich manchmal auch in Haltungen meiner Mitmenschen auch hineinbegeben, die nicht gut sind. Und ich habe Gedanken, Motive und die Art mancher um mich herum übernommen und habe genauso geschimpft wie sie. Da beten wir, Herr, vergib du uns, reinige uns. Herr, bring uns näher an dein Herz, dass wir deine Sicht neu bekommen, deine Liebe und deine Wahrheit in unserem Leben Raum gewinnt. Herr, dort, wo wir die Spannung aufgelöst haben zwischen Liebe und Wahrheit, wo wir auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind. Bitte, Herr, bring uns zurück wieder in die Mitte, in die gute biblische Mitte. Danke dafür, Herr. Ach, Herr, und dort, wo es uns manchmal mühsam geworden ist mit dem Tempel und wo wir uns selber manchmal nicht annehmen konnten als die Wohnstätte deines Heiligen Geistes und wo wir manchmal auch mit unseren Geschwistern Not hatten, wo wir nur noch die Fehler sehen konnten. Bitte, Herr, verändere unseren Blick. Herr, bitte, komm jetzt hinein mit deinem Heiligen Geist und präge du eine neue Sicht, dass wir sehen können, dass es der Ort ist, wo du dich verherrlichst. Herr, so danken wir dir und preisen dich. Und ich segne meine Geschwister, Herr, dass du mit uns an der Arbeit bist, dass du uns mitnimmst auf diesen Weg der Nachfolge, wo du uns Stück für Stück zeigst, Herr, was du verändern willst. Aber Herr, ich danke dir auch, dass unterm Strich steht, dein sind wir, oh Gott, was auch geschieht. Du bist ein gnädiger, ein erlösender Herr. Und wir preisen dich darüber, dass du das gute Werk nicht nur anfängst, sondern dass du es vollendest. Mit jedem von uns, Ehre sei deinem Namen. Amen.